feature your favorite game. Welcome to GameFeature.de. Just play it.
Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei GameFeature.de. Wenn euch hierher verirrt habt, dann hört ihr einen weiteren Beitrag zu unserer Berichterstattung zur Gamescom 2016. Mein Name ist Marvin und an der Stelle möchte ich euch ein bisschen was über das Programm von Ubisoft erzählen, was wir uns so anschauen durften. Und zwar haben wir da direkt drei Sachen, die wir uns anschauen konnten. Zum einen ist es Watch Dogs gewesen, dann war außerdem im Angebot Stick of Truth und last but not least Forerunner, das neue Ritterkampfspiel von Ubisoft, aber dazu gleich. Wir gehen ein bisschen chronologisch vor, wie ich mir auch die Sachen angeschaut habe. Angefangen hat das Ganze nämlich mit zwei Demos von Watch Dogs. Keine Präsentation oder so, sondern direkt hands-on, spielt den Kram. Und zwar war das so, in der ersten Demo haben wir den Singleplayer ein bisschen beobachtet. Und zwar direkt ein Mensch nebendran gestellt mit einem Headset, der uns das Spiel so ein bisschen erklärt hat. Ein bisschen erklärt hat, wie wir vorgehen sollen, ein bisschen was von der Karte erzählt. Und wir sind auch direkt ins Spiel reingesprungen, wo wir unseren neuen Protagonisten gespielt haben, sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, er hat mir gezeigt, hey, hier überall eins habt ihr einen Quick Hack, damit könnt ihr die sensibelsten Informationen einer Person beispielsweise euch ansehen, bei Personen ist es in der Regel sowas wie der Name, der Kontostand und sowas. Das sieht man dann, bei einem Auto wäre das zum Beispiel, weil es ja bei einem Auto keine sensiblen Daten gibt, wäre das zum Beispiel das direkt nach links driftet oder nach rechts, also auf jeden Fall zur Seite fährt. Dann bei Minen, dass sie explodieren und so weiter und so fort. Wenn man die Taste aber dann gedrückt hält, dann hat man noch weitere Optionen, bei der Person eben einen Anruf auszulösen am Handy oder eben den Kontostand zu dezimieren, indem man einfach Geld quasi auf sein eigenes Konto überweist. Solche Geschichten. Wir sind dann ein bisschen rumgeflogen mit der Drohne, die wir auch schon aus dem ersten Teil kennen. Da hat er mir ein bisschen die Umgebung gezeigt, die Golden Gate Bridge zum Beispiel und so weiter und so fort. Einfach die Umgebung ein bisschen gezeigt, die echt wunderschön gestalten ist, die sehr, sehr, sehr schön aussieht. Hat mir ein bisschen was über die Map erzählt, nämlich diese Map von Watch Dogs 2 ist von Sekunde 1 an frei begehbar und wir haben auch schon vorgespeicherte Punkte, das heißt, es gibt Schnellreisen, die von Anfang an schon verfügbar sind und die wir nicht Ubisoft-mäßig alle erst nacheinander freischalten müssen. So können wir halt von Minute an, von Sekunde 1 an direkt überall hin, ohne Limitation und das recht fix. Das ist doch ganz schön. So, dann haben wir noch ein bisschen weitergespielt. Und zwar, die Mission nimmt man halt über eine App an, die auf dem Handy ist, was so das Hauptmenü ist, so gesehen. Da werden verschiedene Aufträge einem angezeigt, die gerade zur Verfügung stehen. Und in dem Auftrag, den wir gemacht haben, galt es halt, jemanden zu überprüfen, der ein bisschen suspekt wirkte, nenne ich es jetzt mal. Da sind wir dann dadurch eben an ein Pier gekommen und an diesem Pier gab es dann auch eine Neuheit für Watch Dogs 2 und zwar gibt es jetzt Hunde. Diese Hunde haben die Fähigkeit, nicht nur euch zu hören, sondern wenn ihr in der Nähe seid, eben entsprechend euch zu riechen. Das heißt, wenn ihr in der Nähe seid, kann der Hund euch riechen. Er fängt dann an, in der Gegend rumzusuchen, fängt an, ein bisschen die Gegend nach euch Ausschau zu halten. Schwieriges Wort. Und wenn er euch gefunden hat, fängt er sehr, sehr laut an zu bellen und entsprechend die Wachen in der Nähe zu alarmieren. Das heißt, ihr könnt ihn entsprechend ausschalten. Ihr habt wieder sehr, sehr viele Wege, ein Ziel zu erreichen, also ihr könnt es halt entweder über die Krach-Bumm-Methode machen, über Maschinengewehre und sowas, oder ihr könnt eben natürlich auch Taser benutzen, ihr könnt das Ganze lautlos machen. Ihr habt so eine Art, ich nenne es mal Jojo dabei, das eben dann so eine Schnur ausfährt und mit diesem Jojo verdroscht ihr dann die Leute. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Eine andere Möglichkeit an diesem Pier war es nämlich so, dass wir einen Schalter betätigen müssten, beziehungsweise an so einer Elektroanlage, irgendwie sowas war das. Das hätte ich natürlich dann entweder so machen können, wie ich es gerade beschrieben habe, entweder, dass ich den Hund und die Wache irgendwie kaputt schieße. Ich hätte das lautlos machen können, indem ich da irgendwie den Hund betäube und die Wache dann ausschalte mit diesem Jojo. Oder dritte Möglichkeit, neues Feature, wir haben nicht nur die Drohne, sondern wir haben jetzt auch so eine Art ferngesteuertes Fahrzeug, so ein kleines Ding, wie wir es eigentlich aus der Kindheit kennen. Nur dieses Ding hat eben die Möglichkeit auch noch mit Sachen zu interagieren, indem es so einen ausfahrbaren Arm hat, wo das dann eben entsprechend mit Schaltern und so oder Tastenfeldern interagieren kann. Das heißt, wir können dann mit unserem Laptop einfach so uns irgendwo hinsetzen, fahren mit dem Ding rum, wirken in dem Moment sehr, naja, nicht suspekt, weil wir eben einfach mit unserem Laptop da sind. Wir könnten gerade natürlich auch unsere E-Mails checken. Aber nein, wir fahren mit diesem Sneaky-Auto rum und machen ganz, ganz böse Hacking-Sachen. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Das Letzte, was er uns dann noch gezeigt hat, ist, dass immer wieder Leute bei euch auf der Karte sind. Das heißt, ihr seid eigentlich nie so ganz alleine. Es finden sich immer Leute, die in der Nähe sind, die dann auftauchen und dann bei euch sind. Und das bei euch sein ist eigentlich auch schon ein ganz guter Stichpunkt für den Übergang zur zweiten Demo, denn die zweite Demo war eine Multiplayer-Demo, wo wir 2 gegen 2 gespielt haben, denn Watch Dogs 2 bietet einen Modus, der sich Bounty Hunt nennt. Und zwar kann beispielsweise durch Betätigen bei Kontakte auf diesem Handy, was ich gerade eben meinte, wo man eben auch die App findet für die Missionen und so, findet sich natürlich wie auf jedem Handy auch der Reiter Kontakt. Und unter Kontakte kann man eben einen Bounty Hunt auslösen. In dem Moment wird eben die Polizei auf einen aufmerksam, möchte dich dann fangen. Andere Leute in der Umgebung bekommen dann auch eine Nachricht und können sich der Polizei anschließen, mehr oder weniger, kämpfen zumindest auf derselben Seite, denn die wollen euch aufhalten. Für euch ist es dann eben da das Ziel, abzuhauen, ohne erwischt oder getötet zu werden. Klar, die Polizei tötet euch nicht, aber eure Mitspieler. Wenn ihr euch aber in dem Zeitpunkt in der Gruppe befindet, dann wird einer oder dann werden eure Teamkameraden werden dann Defender beziehungsweise so eine Art Supporter, die euch eben bei der Flucht unterstützen sollen. Das Ganze wird natürlich dann entsprechend mit Geld und Followern, was den Erfahrungspunkten entspricht, belohnt. Macht Spaß, würde ich sagen. Also wir haben 5 Runden gespielt. Ich habe angefangen, ich war zuerst der Gefahndete. Tatsächlich war ich halt sofort raus, so. Also nicht raus im Sinne von verloren, sondern ich habe es halt direkt geschafft, die Polizei abzuwimmeln und die Leute abzuwimmeln. Das ging super fix, so. Danach war ich dann halt Defender. Also ich habe meinen Typen supportet, was manchmal schwer ist, weil weil der Typ vielleicht ein bisschen schneller fährt, man spricht sich nicht so genau ab, weiß nicht, wo der herfährt und dann, wenn man Defender ist, muss man sich wirklich gut im Team absprechen, damit man eben dieselbe Route fährt und so und sich nicht gegenseitig verliert, was dann natürlich so ein bisschen den Sinn verfehlt. Als Defender dann natürlich dafür sorgen, dass die Polizei über die Short-Hacks, die ich eben erzählt habe, die nutzt, um die Polizei abzudrängen oder eben andere Mitspieler abzudrängen. Man kann die anderen Mitspieler natürlich auch an der Stelle töten. Das bleibt einem selbst überlassen. Ansonsten kann man auch auf dem Boden befindliche Bomben benutzen, die hochjagen. All das, was euch die Umgebung bietet, solltet ihr nutzen, um euren Kameraden zu schützen. Das Gleiche gilt aber auch andersrum. Das heißt, wenn ihr am Fahnden seid, wenn ihr quasi die seid, die die Jäger seid, dann könnt ihr natürlich genauso alles um euch herum nutzen, die Leute abdrängen, die Sachen kaputt machen, Bomben benutzen, um dann den Gefahndeten auszuschalten und, naja, das Bounty, das Kopfgeld einzusacken und die Erfahrung. Aber selbst wenn ihr als Verlierer aus diesem Spiel rausgeht, habt ihr natürlich immer noch Erfahrung gewonnen. Also niemand geht völlig als Verlierer in dem Sinne raus. Aber an sich, um dieses Watch Dogs-Erlebnis zusammenzufassen, ich habe Bock. Ich freue mich tatsächlich sehr darauf, als der erste Teil hat ja relativ gesehen viel falsch gemacht. Es war ja eher eine große Enttäuschung für die ganzen Leute. Die Kritiker waren nicht so davon überzeugt. Der zweite Teil sieht aber jetzt sehr, sehr schön aus. Sie haben auf jeden Fall auch an der Fahrmechanik was gemacht. Das hat er mir auch nochmal betont, dass sie sehr darauf bedacht waren, dass die Fahrmechanik angenehm ist, dass die Leute gerne mit den Autos fahren und so. Ich hätte gern ein bisschen mehr mit den Drifts gehabt. Also klar, man kann so Handbremse anziehen über Kreis, aber das hätte mir noch ein bisschen besser sein können, aber prinzipiell lief es schon ganz gut so. Allgemein, gerade auch dieser Bounty Hunt hat halt echt viel Spaß gemacht. Die Solo-Mission, ja, ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe auch nachher nochmal eine Mission mit einem Typen zusammengespielt. Das heißt, wir haben zu zweit eine Mission gemacht, weil das geht selbstverständlich auch, wenn man Gruppen machen kann. Ich war halt noch nicht so ganz im Spiel drin. Ich habe ungefähr jeden Alarm ausgelöst, den es gab. So, und er hat mich halt extra vorher gefragt, ja, willst du es leise oder laut machen? Also mit Waffen oder, also mit letalen Waffen oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, ich wollte es alles lautlos machen, habe ich überhaupt nicht geschafft, so, ich bin 100-mal gestorben, ich glaube, der Typ hatte noch nie einen schlechteren Spieler neben sich, aber ich war halt einfach überhaupt nicht in diesem Spiel drin, so, und das war halt so das Problem, aber ich glaube, das könnte sehr, sehr spaßig werden, dadurch, dass man eben die verschiedenen Möglichkeiten hat, so ein Ziel zu bewältigen, und ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Zweiter Titel, den ich gesehen habe, war For Honor. For Honor ist ja das Ding, was auf der E3 angekündigt wurde, was seitdem, also ich glaube, es wurde letztes Jahr angekündigt, was seitdem sehr, sehr heiß erwartet wird. Das ist dieses Ding, wo man entweder als Ritter, Samurai oder Wikinger auf ein Schlachtfeld zieht und dann gegen andere kämpft und dabei nicht einfach ein Button-Smashing betreibt, sondern die Position des Schwertes ist tatsächlich sehr, sehr entscheidend für den Kampf und gleichzeitig muss man als Angegriffener auch blocken, eben in der entsprechenden Schwertposition, wie es der Gegner eben macht. Und das könnte sehr, sehr vielversprechend sein. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr herausfordernd wird. Jetzt war das natürlich bei uns alles sehr, sehr laienhaft. Wir haben ein, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war ein 5-on-5-Match gemacht. Bei mir im Team waren fast alle Ritter, ich war ein Samurai. Bei den Gegnern war es genau andersrum, da waren fast alle Wikinger. Und ja, wir haben so ein kleines Tutorial erst gemacht, wo uns alles gezeigt wurde mit leichter Schlag, schwerer Schlag. Und dann gibt es auch noch so eine Art Rage-Mode, dass wenn man gegen mehrere Gegner kämpft und Damage kassiert oder austeilt, sich so ein Health-Bar, so ein Balken eben füllt. Und dass, wenn der voll ist, man in so eine Art Rage-Mode kommt, wo man eben dann ausblocken kann, wo Gegner dann hinfallen, wo man vielleicht weniger Schaden kassiert und sowas. Sehr, sehr interessant. Mir wurde auch erzählt im Nachhinein, dass der Samurai, den ich gespielt habe, wohl der schwierigste von allen sein soll, weil er zwar schnell ist, aber schwache Hiebe hat. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar keine Probleme mit dem ganzen Gegenteil. Ich bin sogar in meinem Team nachher Erster geworden, also im Gesamtranking, so was Punkte und so angeht. Dementsprechend kann ich das noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ich habe natürlich auch nicht alle Charaktere gespielt, ich habe noch keinen Vergleichswert. Ansonsten ist es genau das, was man aus den Trailern kennt. Das heißt, es laufen Minions rum und man muss halt Punkte einnehmen, beziehungsweise das, was wir gespielt haben, da musste man 3 Punkte einnehmen. Es gab A, B, C. Die haben dann jeweils Punkte gegeben. Wenn man 1000 Punkte erreicht hatte, konnte man, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genannt haben. Auf jeden Fall, wenn man 1000 Punkte erreicht hat, dann war es halt so, dass die Gegner nicht mehr respawned sind. Das heißt, sobald das Team ausgelöscht wurde, hatte man das Match gewonnen. Wenn man eben wieder einen Punkt verloren hat, ABC, dann hat man 100 Minuspunkte bekommen. Außerdem Punkte hat man eben durch Kills von anderen Spielern bekommen, natürlich, und von den Minions. Die haben jeweils einen Punkt pro Kill gegeben, aber die sind auch wiederum One-Hit, deswegen ist es okay. So gilt es halt dann darum, möglichst schnell Punkte zu sammeln, um dafür zu sorgen, dass man eben das gegnerische Team ausmerzen kann, bevor die auch 1000 Punkte bekommen und dann wirklich ein Kampf auf Leben und Tod entsteht. Und das ist tatsächlich bei uns der Fall gewesen, dass wir hatten zuerst 1000 Punkte, konnten sie niederstrecken, haben sie aber nicht geschafft, dann haben sie uns einen Punkt abgezogen, wir waren wieder unter den 1000 Punkten, weil wir eben dadurch, dass wir einen Punkt verloren haben, 100 Minuspunkte bekommen haben. Wieder zurückgefallen, beide dann über 1000 Punkte und dann haben sie es leider doch noch geschafft, uns auszulöschen, bevor wir es geschafft haben und wir haben das Match leider verloren Ansonsten ist es halt genau das, was ich eben meinte. Es ist harter Schlag, weicher Schlag oder schneller Schlag und harter Schlag, je nachdem, wie man es nennen will. Es ist wichtig auszuweichen, es ist wichtig zu blocken. Das ist ein Spiel, das sehr, 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 sehr doll frusten kann, glaube ich, das sehr, sehr fordernd wird, das viele Pro-Gamer daraus hervorgehen werden, glaube ich, dass es sehr schwer wird, gegen die später zu spielen. Also ganz, ganz essentiell für dieses Spiel wird auf jeden Fall ein gutes Matchmaking, das Spieler mit gleichen Erfahrungswerten zusammenpackt, weil ansonsten wird es gerade für neuere Spieler echt eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Deswegen sollte das auf jeden Fall deren Priorität werden. Kann ich natürlich jetzt noch nicht zu sagen, weil wir natürlich einen lokalen Multiplayer gemacht haben und das einfach noch nicht online ausprobieren konnten, was natürlich jetzt selbstverständlich ist für die Gamescom. Ja, ansonsten kann man so viel gar nicht dazu sagen, weil die Schläge an sich unterscheiden sich natürlich zwischen den Klassen nicht. Und ich habe natürlich jetzt auch nur die eine ausprobieren können. Aber der Samurai an sich gefiel mir ganz gut. Was man auch noch gesehen hat, dass man sich zwischen verschiedenen Kostümen aussuchen konnte. Aber ich glaube, das hat im Endeffekt keine Auswirkung auf die Spielweise beziehungsweise auf die Art des Kämpfens des Charakters. Also ich glaube, der einzige Unterschied liegt wirklich in der Art des Kämpfers, die man wählt, und das Kostüm dann ist egal. Die Map an sich kannte man auch schon aus dem E3-Trailer. War einfach eine Ritterburg mit einem Schlachtfeld, die echt schön aussieht, keine Frage. Es ist ein bisschen düster, das Spiel, was ich aber sehr angenehm finde, weil es natürlich auch ein Kriegsthema ist. Und Krieg ist nicht gerade ein kunterbuntes Ding, deswegen finde ich schön, dass alles ein bisschen dunkler gehalten wurde. Überall Fackeln, das hat es sehr, sehr atmosphärisch gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, war schon seit dem E3-Trailer ein bisschen hooked, weil ich das Spielprinzip einfach sehr, sehr interessant finde. Deswegen einfach da vielleicht ein bisschen dranbleiben, wenn ihr eben ein bisschen anspruchsvolleres Spiel sucht, das ja, endlich vielleicht nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringen könnte in Multiplayer, weil das eben ein Spiel ist, das sehr, sehr viel Skill beanspruchen wird, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Ich freue mich, kann ich nicht anders sagen. For Honor ist ein Spiel, wo ich mich sehr, sehr, sehr doll freue. Könnt ihr gerne, gerne dranbleiben. Vielleicht kommt da ja bald auch dann hier was dazu, wenn es denn rauskommt. Was haben wir noch? Im Angebot haben wir als letzte South Park Fractured But Whole. Whole, ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich wieder falsch gewesen. Wer schon mal Podcast von uns gehört hat, der weiß, dass ich einen sehr direkten Humor teilweise habe. Ich kann auch über Püpse und Fürze, was dasselbe ist, und Rülpser wollte ich eigentlich sagen, lachen. Sehr gut sogar. Dementsprechend ist South Park das perfekte Spiel für mich. Ich habe letztens von meiner Pile of Shame Stick of Truth nachgeholt, beziehungsweise bin momentan noch dabei. Hab momentan sehr, sehr viel Spaß damit, weil es ist einfach dieser South Park-Humor gepaart mit ganz unendlich vielen tollen Anspielungen auf ganz viele popkulturelle Sachen. Beispiel bei Stick of Truth war zum Beispiel, dass in der Garage irgendwie nachgebauter, aus Pappmaché und Gartengeräten gebauter Thron aus Game of Thrones dort stand. Sowas. Und wer den E3-Trailer von Fractured But Whole gesehen hat, weiß, dass sich das Thema ändert. Die Kinder haben keine Lust mehr darauf, ein Rollenspiel zu spielen, ein Fantasy-Spiel zu spielen, sondern sie möchten jetzt Superhelden sein. Also sind alle Errungenschaften, die wir uns gemacht haben in Stick of Truth, wo wir König geworden sind, völlig für die Katz. Wir sind jetzt wieder der Niemand, wir sind der Neue in der Stadt. Und es ist scheißegal, was wir vorher erreicht haben, denn jetzt sind wir kein Superheld, wir sind ein König. Ein König ist kein Superheld. Und das bringt uns Cartman auch sehr nah an uns ran. Er sagt ziemlich direkt. Und wir spielen, oder die Demo, die wir spielen konnten, fing eigentlich ein bisschen vorher an, bevor wir in den E3-Trailer einsteigen. Und zwar starten wir in Cartmans Haus. Die ganze Demo hat auch in Cartmans Haus stattgefunden, beziehungsweise zumindest der erste Teil. Wir konnten ein bisschen rumlaufen, ein bisschen looten, wie wir das eben auch kennen. Die Grafik hat sich nicht wirklich viel verändert, was aber auch einfach nicht geht, weil die South Park Grafik, das Art-Design einfach schon 1:1 auf der PS3-Version umgesetzt wurde. Entsprechend ist es jetzt einfach nur dasselbe, weil es einfach schon perfekt umgesetzt wurde, meiner Meinung nach. Musste man es jetzt auch gar nicht weiter verändern. Alles andere würde nur vom Original abweichen und das wollen wir natürlich an der Stelle nicht. Ansonsten glänzt das Spiel natürlich wieder mit dem Humor. Wir haben auch hier wieder ein Minispiel auf der Toilette, wo wir wieder scheißen wie sonst was. Wir starten dann, wenn wir das Ganze durchgeschaut haben, wenn wir die Minispiele gemacht haben, die uns so auf dem Weg begegnen, gehen wir in den Keller, wo wir dann eben die ganze Truppe finden, wo wir mit den verschiedenen Superheldenkindern reden können, bis schließlich Carmen zu uns kommt und sagt, fick dich, du bist kein Superheld, verpiss dich, du Arschloch, was willst du noch hier, geh weg. Und im Endeffekt macht er uns trotzdem so einen Superhelden und eigentlich ist es genau das, was man im Trailer auch schon gesehen hat, aber ich erzähl's trotzdem noch, weil ich es super finde. Wir bekommen halt unsere Geheimidentität, die Cartman sich für uns ausdenkt und er erzählt so, dass wir nachts wach werden und wir unsere Mutter schreien hören, oh Gott, oh, oh. Und wir uns natürlich Sorgen machen als Kind und uns aufmachen wollen und dann kommen Verbrecher und wir verprügeln die und gehen dann ins Schlafzimmer unsere Eltern, wo wir sehen, dass unsere Mutter vor unserem Vater gefickt wird. Es ist so grandios. Und Cartman ist der geschockteste Mensch der Welt. So, er hat deine Mutter gefickt. Ja, das ist so grandios. Sorry, ich find's. Oh Mann, vielleicht find's nicht jeder lustig, aber ich find's grandios. Ja, und dann kriegen wir natürlich noch unsere Superfähigkeit zugeteilt. In der Demo jetzt konnte man nur den Speedstar spielen. Der Speedstar ist eine Klasse wie Quicksilver zum Beispiel oder The Flash. Heißt ein Superheld, der sehr, sehr schnell ist und eben entsprechend seine Attacken darauf ausgelegt sind. Andere konnte man hier noch nicht freischalten bzw. nicht verwenden. Es waren noch zwei andere freigeschaltet, aber die waren eben dieser Demo nicht spielbar. Es gibt eine ganze Zahl an verschiedenen Klassen, die es da gibt, die man jetzt noch sehen konnte. War auf jeden Fall eine Art Magier und eine Art, naja, sowas wie das Ding. Das heißt, es war so ein mit Stein gepanzerter Typ. Keine Ahnung, besser kann man es nicht beschreiben. Konnte man aber, wie gesagt, nicht spielen, deswegen hier nicht weiter der Blick drauf geworfen. Man kann auf jeden Fall die Klasse während des Spiels ändern. Das heißt, die Entscheidung, die man dort am Anfang trifft, ist nicht final. Man kann jederzeit sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Speedstar. Ich möchte jetzt Laserkugeln aus meinen Augen schießen. Keine Ahnung, whatever. Nach dieser Einleitung, die wir dann dort gespielt haben, konnten wir das Kampfsystem ausprobieren, denn dieses ganze Szenario ist ja, dass die Kinder ein Franchise aufziehen wollen mit Filmen, wie wir das eben von Marvel kennen. Das ist natürlich auch die große Anlehnung, wo sie da alle am Tisch sitzen und dieses Franchise machen wollen und einige sagen, warum kommt mein Film erst in Phase 3? Ja, dein Film muss halt erst in Phase 3 kommen, anders geht das nicht. Ja, aber der hat zwei Filme in Phase 1. Ja, dann hau doch ab. Okay, dann hau ich ab. Okay, dann machen wir Civil War. Ja, machen wir Civil War. Und das ist so die Prämisse. Das heißt, die Kinder trennen sich in zwei Lager auf, wie das ja in Stick of Truth auch schon war, und kämpfen gegeneinander, haben Civil War. Wie, naja, kennt man, Marvel-Film Civil War. Witz. Und davon spielt man jetzt eben einen Kampf, dass man in den Straßen ist. Und das Kampfsystem hat sich ein bisschen verändert. Wir haben immer noch ein rundenbasiertes Kampfsystem. Allerdings können wir uns jetzt auf dem Feld frei bewegen, mehr oder minder. Es gibt Rechtecke, in die das Spielfeld eingeteilt ist. Und auf diesen Rechtecken können wir uns eben bewegen und unsere Skills ausführen. Unsere Skills haben dann gewisse Felder, die sie benötigen, Abstand benötigen oder die sie Platz nach hinten brauchen, um sie auszuführen. Man hat verschiedene Skills und zwar waren es jeweils drei verschiedene Skills plus ein Ultimate-Skill, der Ultimate war halt abhängig von so einer Leiste wieder, wie man das halt kennt. Und wenn die Leiste voll ist, kann man halt sein Ultimate verwenden. Da hat man dann zum Beispiel Fähigkeiten, den Gegner zurückzustoßen oder der Speedstar hat eben auch eine Fähigkeit, dass er zwei Aktionen in einem Zug durchführen kann, dafür aber dann eine Runde aussetzen muss. Man steuert aber dabei während dem Kampf nicht nur seinen eigenen Charakter, sondern eben alle am Kampf beteiligten Charaktere, wie das bei Stick of Truth auch schon war. Die haben dabei alle natürlich verschiedene Ultimates, haben verschiedene Klassen, beziehungsweise die einen sind halt ein bisschen mehr Damage-Dealer-mäßig, andere mehr Supporter-mäßig, wie man das eben kennt. Das Kampfsystem an sich hat mir Spaß gemacht, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man muss sich natürlich mit den Skills auskennen, muss ein bisschen damit klarkommen, wann man sich wie bewegen soll, um die Leute zu decken auch. Man müsste die Leute teilweise wirklich auch beschützen, weil sie wenig HP haben, aber als Damage-Dealer natürlich viel Schaden machen, das war so ein bisschen mein Problem. Mir wurde so gesagt, ja, du musst auf jeden Fall aufpassen, dass Kyle überlebt. Nee, war das Kyle? Ich weiß nicht mehr. Es könnte Kyle gewesen sein, es könnte aber auch wer anders gewesen sein. Aber du musst auf jeden Fall aufpassen, dass er überlebt. So, das, der macht super viel Schaden, der hat richtig guten Ultimate, aber der stirbt halt schnell, pass auf ihn auf. Und ich so, okay. Hab's versucht, aber er ist mir halt als erstes weggestorben. So. Und es war ein echt knappes Match. Ich hab's noch gewonnen, glücklicherweise. Aber es war teilweise echt knifflig. Ansonsten, man kennt es halt, ne? Hochhealen ist halt wieder nicht über Mana-Tränke, sondern wir haben dann Burritos, die wir essen. Ganz, ganz klassisch eigentlich. Oder es waren, glaube ich, eher so Rap-Sachen, die man gegessen hat, um sich hochzuheilen. Naja, jedenfalls ist das Ganze dann eben über Züge gerechnet. Also die Skills haben halt einen entsprechenden Cooldown. Jeden Zug ist man dran, außer man muss sie halt aussetzen, wie gerade erwähnt, von einem Speedster-Skill. Ja, und das ist so ein bisschen das Kampfsystem, was wir dabei ausprobieren könnten. Es war natürlich jetzt nur ein Kampf, den wir machen konnten. Das durchs Haus laufen und so war eigentlich immer noch so, wie man das von Stick of Truth kennt. Der Humor ist halt immer noch fantastisch. Das wird sich einfach nicht ändern. Ich glaube, das wird sich auch durch die Bank wegziehen. Ein sehr, sehr toller Humor. Wer einfach ein Spiel sucht, der eben viel Witz hat, vielleicht einigermaßen schöne Story mit vielen popkulturellen Referenzen, manche vielleicht eindeutiger als andere, nimmt eben auch viel Bezug auf sich selber, so war es zumindest im Stick of Truth. Wir werden wahrscheinlich auf das alte Spiel, kann ich mir vorstellen, dass man darauf immer mal wieder Bezug nimmt, weil das einfach sehr naheliegend ist. Schaut's euch an, ich würde es euch, glaube ich, auch empfehlen. Ich bin tatsächlich, wie man das vielleicht gerade hört, von den drei Ubisoft-Titeln, die ich mir da auf der Gamescom 2016 ansehen durfte, durchweg begeistert. Ich finde alle drei toll, so unterschiedlich sie auch alle sind. Bin ich Fan von allem. Ich freue mich auf alle drei Sachen, bin sehr, sehr gespannt. Ein kleines Highlight, mehr oder minder, oder eine kleine Besonderheit, die ich noch ausprobieren konnte, bei beim South Park Spiel. Beim South Park Spiel gab es die Möglichkeit eben noch die Noculus auszuprobieren. Ubisoft hat sich nämlich einen Witz darauf gemacht, die Oculus zu parodieren und hat ein Gerät gebaut, das Gerüche imitieren soll. Und beim Spielen setzt man sich die eben auf die Nase und ich habe es anfangs schon mal erwähnt, South Park ist ein Spiel, wo gerne schon mal gerülpst und gefurzt wird, gerne auch gefurzt oder auch in dem Minispiel geschissen und nicht auf die schöne Art geschissen, sondern wirklich durchfallmäßig geschissen. Die Noculus aufgesetzt macht dieses Spielerlebnis zu einem unvergesslichen, das kann man nicht anders sagen. Und zwar, wie soll ich das denn schön sagen? Naja, es stinkt. Es stinkt wie die Hölle. Also ich hab's echt nicht lange ausprobiert. Das war so immer im Rausgehen, dachte ich mir so, komm, probier's jetzt nochmal schnell aus. Hab mir das Ding aufgesetzt. Und über die Fake-Taste konnte man Furz loslassen. Einfach so einen richtig deftigen. Und dann kam das Zeug aus diesem Ding raus und es hat so gestunken. Es hat so bestialisch gestunken. Das Mädchen neben mir hat tatsächlich das mit der Noculus das Scheiß-Minigame gespielt und es war so heftig für sie. Sie musste dieses Ding direkt abziehen und es ging einfach. Sie konnte es nicht durchziehen und ich kann es so nachfühlen. Mir war auch noch locker eine Viertelstunde danach noch schlecht, weil dieser Geruch so widerlich war. Aber an sich, es ist jetzt nichts, was offiziell rauskommt. Es ist tatsächlich nur für Events geplant gewesen und rausgebracht worden. Dafür war es aber einfach witzig, als kleine Parodie auf die Oculus. Aber ich war schon bei meinem Fazit, denn wie gesagt, die ganzen Ubisoft-Spiele, die wir auf der Gamescom sehen durften, sind durch die Bank weg sehr, sehr schön anzusehen. Ich freue mich auf sie alle, ob sie enttäuschen werden, ob sie begeistern werden. Das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Das, was ich jetzt so in der halben Stunde erzählt habe, ist natürlich nur ein kleiner Ersteindruck. Wenn euch das Ding reizen sollte, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an, egal was von den drei. Einfach mal reinschauen, gerne auch sagen, wenn ihr irgendwas interessant fandet, könnt ihr uns das liebend, liebend gerne wissen lassen. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, Facebook, Twitter und den ganzen anderen Spaß. Wenn ihr noch weitere Beiträge zur Gamescom hören möchtet, dann hört doch einfach rein, denn wir machen zu ungefähr allem einen Podcast. Viele große Publisher haben wir uns angeschaut, aber auch kleinere Sachen. Da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu bedanken bei Ubisoft, dass wir bei denen zu Gast sein durften, Spiele anspielen durften. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserem Podcast. Bis dann. Ciao!
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.